Informatik für die moderne Hausfrau. Der Podcast von, mit und über Frauen in der Informatik mit Lea Schönberger. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Informatik für die moderne Hausfrau. Schön, dass ihr reinhört. In den letzten Jahren stand der digitale Raum zunehmend im Zentrum von Nachrichten und journalistischer Berichterstattung. Das erscheint einleuchtend, da die Digitalisierung in vielen Bereichen unserer Gesellschaft rasant voranschreitet, was eigentlich eine gute Sache ist, aber die Nachrichten, die uns erreichen, sind nicht immer positiv, ganz im Gegenteil. Immer häufiger hört man von Krankenhäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen, die von HackerInnen angegriffen werden, von Daten, die gestohlen oder verschlüsselt werden, oder auch von sogenannten Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur. Dass unsere Telekommunikationsinfrastruktur auch Teil der kritischen Infrastruktur ist, darüber hatten wir übrigens in der dritten Hintergrundfolge kurz gesprochen. Wenn ihr die noch nicht kennt, hört doch mal gerne rein. HackerInnen und Cyberangriffe, das klingt ziemlich bedrohlich, aber auch irgendwie abstrakt. Eher nach Schlagzeilen und Eilmeldungen und weniger nach etwas, das das eigene Leben betrifft. Denn die meisten von uns sind ja nicht unbedingt prominent bzw. erregen nicht unbedingt die Aufmerksamkeit, die uns für Angriffe attraktiv machen würde, oder? Einige von euch haben vielleicht schon mal den Satz gesagt, mein Account wurde gehackt. Das war möglicherweise der Fall, als ihr nicht mehr darauf zugreifen konntet. Oder als eine andere Person euren Account genutzt hat, und zwar gegen euren Willen. Wie sowas passieren kann und warum sich überhaupt jemand die Mühe machen sollte, sich Zugriff zu genau euren Accounts zu verschaffen, das wissen manche von euch wahrscheinlich gar nicht so genau. Das werden wir heute ändern, denn in dieser Folge widmen wir uns dem Thema Information Security, beziehungsweise auf Deutsch Informationssicherheit. Um zu klären, was genau Informationssicherheit ist, ob und wie man sie gewährleisten kann, und wie jede einzelne Person sich vor Bedrohungen schützen kann, habe ich mir eine Expertin an Bord geholt, und zwar meinen heutigen Gast Sandra Maar. Hallo Sandra.
Hallo.
Sandra ist Chief Information Security Officer, kurz CISO, an der Hochschule Ruhr-West in Mülheim an der Ruhr. Das heißt, sie trägt die Hauptverantwortung für die Informationssicherheit. Studiert hat sie angewandte Informatik bzw. Systems Engineering an der Universität Duisburg-Essen. Nach ihrem Bachelorabschluss hat sie sich zur Informationssicherheitsbeauftragten weitergebildet. Aktuell macht sie zusätzlich noch einen berufsbegleitenden Master in Cybersecurity, und zwar an der IU Internationale Hochschule. Sandra ist außerdem Mitglied bei den Business and Professional Women, einem Frauennetzwerk, das sich für Themen wie Chancengleichheit und Equal Payment einsetzt. Dort wirkt sie unter anderem beim Aktionstag Frau macht digital mit und versucht, Frauen für IT-Themen zu begeistern. Liebe Sandra, ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Als ich dich gerade vorgestellt habe, sind schon zwei Begriffe gefallen, über die wir direkt mal sprechen sollten. Information Security bzw. Informationssicherheit und Cybersecurity. Sind das zwei verschiedene Sachen oder einfach unterschiedliche Wörter für das Gleiche?
Die Wörter werden oft synonym benutzt, aber eigentlich bezeichnen die schon zwei verschiedene Dinge. Wir haben da einerseits die Informationssicherheit oder auch Information Security. Die hat zum Ziel den Schutz von Informationen, und zwar völlig egal, ob die digital, analog vorliegen oder aber auch nur in den Köpfen der Menschen sind. Also es geht da um Informationen jeder Art. Dann haben wir die IT-Sicherheit oder auch IT-Security. Die IT-Sicherheit ist Teil der Informationssicherheit und die deckt eben den Teil ab, den die IT betrifft. Und dann haben wir noch die Cybersicherheit oder Cybersecurity. Und die wird manchmal auch Internetsicherheit genannt und die betrifft eben alle Aspekte, die sich um IT-Sicherheit drehen, um den Cyberraum drehen, erweitert. Vereinfacht dargestellt sind das so alle Themen und alle mit dem Internet verbundenen IT-Systeme und Infrastrukturen.
Das heißt, man kann sich das so vorstellen, die Informationssicherheit ist quasi sehr allgemein und dann wird es immer spezifischer.
Ganz genau. Und die Informationssicherheit, die hat sich so drei große Ziele vorgenommen. Da geht es um den Schutz der Vertraulichkeit, um die Verfügbarkeit und um die Integrität von Informationen.
Was ist das denn? Also was heißt das?
Bei Vertraulichkeit, da geht es darum, dass Informationen nur befugten Personen zugänglich sein dürfen. Nur Befugte erhalten dann Zugriff auf diese Informationen.
Was heißt befugt in diesem Zusammenhang?
Ja, das kommt ja immer ein bisschen drauf an. Also nicht jeder darf alle Informationen zugänglich haben. Es kommt immer auf die Information drauf an, wo die jetzt zum Beispiel vorliegt. Wenn wir uns eine Bank vorstellen und ich habe ein Konto bei dieser Bank, dann sollte nur ich meinen persönlichen Kontostand einsehen können, aber nicht jemand mit einem anderen Konto.
Also das war jetzt die Vertraulichkeit, das klingt einleuchtend. Und was ist mit der Verfügbarkeit und Integrität?
Bei der Verfügbarkeit geht es darum, dass Informationen eben in einem festgelegten Zeitraum verfügbar sind, dass ich auf diese Informationen zugreifen kann. Also zum Beispiel wieder, wenn ich von der Bank und von meinem Konto spreche. Das heißt, wenn ich meinen Kontostand einsehen möchte, dann muss ich das eben auch einsehen können. Und die Bank darf natürlich auch meinen Kontostand, diese Zahl, die darf nicht verloren gehen. Wenn wir von der Integrität sprechen, dann geht es darum, dass die Information nicht von jedem verändert werden darf. Also nur Befugte dürfen Informationen verändern. Und ganz wichtig, auch die Änderungen müssen nachvollziehbar sein. Wieder auf den Kontostand bezogen. Mein Kontostand darf sich nicht einfach so verändern, sondern nur, wenn es eben wirklich einen Geldeingang gibt oder aber wenn ich eine Ausgabe getätigt habe. Und darüber muss es eben auch Nachweise geben.
Banken sind ja jetzt sehr spezielle Beispiele, also eigentlich auch schon kritische Infrastruktur. Das gilt aber so vermutlich auch für alle anderen Systeme.
Genau, das ist jetzt ganz übergeordnet zu betrachten, ja.
Jetzt geht es ja immer um Daten, also die Vertraulichkeit von Daten. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen Verbindungen zum Datenschutz hat, auch wenn die Informationssicherheit ja jetzt nochmal was anderes ist. Aber kannst du vielleicht abgrenzen, inwieweit das was miteinander zu tun hat?
Bei der Informationssicherheit geht es ja eben um die Vertraulichkeit von Informationen. Und wenn wir uns die Vertraulichkeit angucken, gerade auch die Vertraulichkeit von personenbezogenen Daten, dann haben wir da ganz klar eine Schnittstelle mit dem Thema Datenschutz. Und in der Praxis sieht es auch so aus, dass ich eng mit den Kollegen aus dem Datenschutz zusammenarbeite. Die Informationssicherheit hat aber auch Schnittstellen mit den Themen Notfallmanagement zum Beispiel oder mit so Themen wie Geschäftsfortführung im Notfall.
Was heißt Geschäftsfortführung?
Wir haben ja in jeder Organisation Geschäftsprozesse, die relevant sind. Wenn wir uns jetzt vielleicht einen Betrieb angucken, der etwas produziert, dann ist das ja ganz, ganz wichtig, dass egal, was für ein Notfall eintritt, die Produktion weiterlaufen kann. Vielleicht auf etwas niedrigerem Niveau, aber die muss weiterlaufen. Und dafür muss man Pläne vorbereiten und die aus der Schublade ziehen können, wenn der Fall eintritt.
Also quasi so eine Art Krisenmanagement.
Genau. Krise, Notfall, das sind Themen, mit denen man sich beschäftigen muss.
Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Krisen, beziehungsweise hast du gerade gesagt, Krise und Notfall. Muss man das noch unterscheiden?
Tatsächlich unterscheidet man ein bisschen die verschiedenen Terme. Wir haben einmal die Störung. Störung ist ein bisschen ja so die klassische Störung, die man so im IT-Betrieb auch kennt. Der Drucker funktioniert nicht. Das ist etwas, was man aus dem Alltag kennt. Da ist die Fehlerbehebung recht leicht. Beim Notfall ist es ein bisschen anders. Auf den Notfall muss man sich im Vorhinein auch vorbereiten, damit man im Fall der Fälle fertige Pläne aus der Schublade ziehen kann. Dann haben wir noch die Krise. Bei der Krise ist es so, dass man sich darauf nicht vorbereitet hat. Wenn ein Fall eintritt, der bisher unbekannt war oder vielleicht als sehr unwahrscheinlich angenommen wurde, für den man keinen Notfallplan in der Schublade hat, dann befindet man sich in einer Krise. Und falls es jetzt sogar so ist, dass sich ganz viele in einer Krise befinden, zum Beispiel im Rahmen von Überflutungen, Naturkatastrophen, dann befinden wir uns eben auch im Fall einer Katastrophe. Und das nennt sich dann auch Katastrophe.
Jetzt bist du ja aber in der Informationssicherheit beheimatet. Wie spannen wir jetzt den Bogen von Krise wie Überflutung wieder zu den Informationen?
Ja, es ist ja so, dass in einem Rechenzentrum zum Beispiel auch Daten gespeichert werden. Oder aber wir haben zum Beispiel auch ein Archiv mit vielen, vielen Papieren. Da muss man sich ja auch auf so etwas wie eine mögliche Überflutung vorbereiten. Je nachdem, wo diese Gebäude verortet sind. Vielleicht sind die nah an einem Fluss, dann ist davon vielleicht auszugehen, dass mal eine Überflutung kommen wird. Wenn aber die örtlichen Gegebenheiten so sind, dass damit eher nicht zu rechnen ist, dann muss man sich darauf nicht so vorbereiten.
Also nicht nur Informatik.
Nein, nicht nur Informatik, genau. Die Informationssicherheit beschäftigt sich ja ganz klar auch mit Archiven, mit Papieren und auch ganz viel mit Prozessen. Das ist nicht nur IT und nicht nur Informatik.
Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir hatten ja gerade die drei Ziele der Informationssicherheit genannt, die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Warum sollte denn jetzt jemand diese Ziele verletzen wollen? Also vor allem, weil das ja immer mit einem Schaden einhergeht.
Ja, da ist natürlich eine kriminelle Motivation dahinter, die Vertraulichkeit zu verletzen von Informationen. Ja, da kann man sich schon vorstellen, dass das eben problematisch ist. Wenn wir jetzt auf das Bankbeispiel zurückschauen oder auch wenn wir über personenbezogene Daten sprechen, die darf nicht jeder wissen. Vertraulichkeit ist eben ein sehr hohes Gut.
Als kriminelle Person, vermute ich, möchte man ja nicht immer einfach nur Informationen bekommen. Gibt es da noch andere Ziele, die man damit verfolgt?
Es geht ja auch darum, die Informationen nicht nur zu erlangen, sondern die Frage ist ja auch dann, was passiert mit den Informationen weiter? Und in der Regel ist das dann interessant, die Informationen weiterzuverkaufen, Forschungsdaten vielleicht oder aber auch im Bereich Industriespionage dann da Firmenwissen weiterzuverkaufen, weiterzugeben. Es geht auch immer darum, Nutzerdaten zu erlangen und weiterzugeben, um damit weiter Schindluder auch zu betreiben.
Also das, wovon man immer hört, dass es im Darknet verkauft wird.
Genau, ganz genau das. Oder aber wir haben auch ganz klar monetäres Interesse, zum Beispiel Lösegelderpressung. Wir hören ganz oft von Ransomware-Angriffen, Daten werden verschlüsselt und es wird nur gegen das Zahlung von Lösegeld der Schlüssel freigegeben, damit die Besitzer der Informationen die Daten wieder entschlüsseln können.
Damit das nicht passiert, gibt es ja aber sozusagen dich. Du bist ja CISO und damit verantwortlich dafür, dass bei deiner Arbeitgeberin eben solche Vorfälle idealerweise nicht passieren. Also dafür verantwortlich, dass alles geschützt ist. Das stelle ich mir jetzt ziemlich anstrengend vor, vor allem, weil du mir gerade erzählt hast, dass Informationssicherheit eben weit über die Informatik hinausgeht. Also die ganzen Aspekte, die man da bedenken muss. Und auch ziemlich zeitaufwendig entsprechend. Jetzt frage ich mich, wie funktioniert das? Und was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Also ein CISO oder auch ein Informationssicherheitsbeauftragter ist eben Ansprechperson für das Thema Informationssicherheit in seiner oder ihrer Organisation. Die Person berät interne Stellen zu dem Thema. Man schaut immer drauf, ob man gesetzliche und auch andere regulatorische Anforderungen einhält. Es geht darum, die Mitarbeiter oder andere Angehörige der Organisation zu schulen zu dem Thema, so ein bisschen das Fingerspitzengefühl für das Thema zu verbreiten. Awareness-Maßnahmen sagt man dabei ja auch. Man ist Ansprechpartner für externe Stellen, auch wie Ermittlungsbehörden oder Ministerien. Und damit das alles funktioniert, wurden Standards definiert. Es gibt Standards und Normen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und daran orientiert man sich, die geben dann Dinge vor und man versucht, die umzusetzen und es gibt dafür dann auch eben Zertifizierungen.
Und du bist jetzt quasi dafür zuständig zu prüfen, ob die umgesetzt werden oder du setzt das um oder du guckst und sorgst dafür, dass andere Leute die umsetzen.
Ein bisschen alles auf einmal tatsächlich. Das ist aber auch je nach Organisation unterschiedlich und lastet manchmal auch auf verschiedenen Schultern. Ich bin da sehr viel im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Fachbereichen, die dann die Maßnahmen konkret umsetzen und wir beraten uns dann auch, wie wir das am allerbesten machen können.
Wie sieht denn jetzt mal so ein beispielhafter, typischer Tag bei dir aus?
So ganz den typischen Tag, den einen typischen Tag, den gibt es in meinem Job eigentlich nicht. Das startet immer morgens ein bisschen damit, dass ich überprüfe, welche aktuellen Sicherheitsmeldungen gibt es gerade, was ploppt so in der Community auf, wo gibt es eventuell gerade größere Schwachstellen, wo müssen wir dringend tätig werden und dann tausche ich mich dazu mit den Kolleginnen und Kollegen von meiner Organisation aus, aber gerne auch übergreifend. Wir Hochschulen sind da auch untereinander sehr gut vernetzt und im regen Austausch und dann ist jeder Tag eben so ein bisschen anders und ich schaue immer, ja, welche Themen haben wir gerade akut, an welcher Stelle wollen wir Maßnahmen umsetzen und uns verbessern und wo ist vielleicht auch irgendwie ein neuerer Stand der Technik, an dem wir uns dann orientieren können.
Jetzt hast du gerade gesagt, Sicherheitsmeldung, das ist dann quasi einfach so eine Art Warnung oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, sowas zum Beispiel oder aber auch in irgendeiner weit verbreiteten Software ist eine Sicherheitslücke und es gibt jetzt ein Update und es muss sofort ohne Zeitverzug eingespielt werden.
Und da treibst du dann die Leute an, dass das auch passiert?
Das muss ich zum Glück meistens nicht, das machen die Kollegen sehr, sehr schnell, aber zur Sicherheit schauen wir da immer alle nochmal zusammen drauf.
Du arbeitest ja an einer Hochschule, deshalb möchte ich auch nochmal konkret das Thema Informationssicherheit an Hochschulen ansprechen. Ich möchte kurz an ein paar Angriffe auf Universitäten hier in NRW erinnern, deren Auswirkungen, habe ich jedenfalls gehört, teilweise heute noch spürbar sind. Da war zum Beispiel der Angriff auf die Ruhr-Universität Bochum im Frühjahr 2020 und der auf die Universität Duisburg-Essen im November 2022. Aber auch auf deine Hochschule gab es ja Anfang 2023 einen Angriff und da warst du sogar schon CISO. Warum werden denn Hochschulen vermehrt zu Zielen von Angriffen? Sind die irgendwie besonders verwundbar oder gibt es bei ihrem Schutz besondere Schwierigkeiten?
Zunächst einmal ist es so, dass die Angriffe auf Hochschulen immer sehr schnell einem sehr großen Publikum bekannt werden, weil wir einfach sehr viele Studierende haben und auch alle Hochschulen da einfach sehr offen mit umgehen. Bei Unternehmen ist es nicht immer so der Fall, dass das so publik wird. Und dann ist es so, dass wir sehr viele Studierende haben und wir haben ganz vielfältige Anforderungen aus Forschung und Lehre. Und damit ist die IT-Landschaft an Hochschulen einfach offener gestaltet, als das in ganz vielen Unternehmen oder auch Behörden der Fall ist.
Also mehr Menschen gleich mehr potenzielle Sicherheitslücken?
Nein, nicht mehr Menschen. Es geht nicht um die Anzahl der Nutzenden, sondern es geht eher um die konkreten Anforderungen, die das mit sich bringt.
Eigentlich ist das ja auch so ein Thema, wo man immer nur was in der Presse liest, wenn gerade irgendwas passiert ist. Also wenn alles gut läuft, dann wird ja wahrscheinlich gar nichts verkündet. Also ist mir jedenfalls nie untergekommen, dass ein Unternehmen oder eine Hochschule mal gesagt hat, ja, bei uns läuft's gerade so richtig mit der IT-Sicherheit oder mit der Informationssicherheit. Alles gut, kein Angriff.
Genau, ich finde, das sollten wir auch mal machen, so eine Tage, so heute 5 Tage ohne Störung oder 200 Tage ohne Krise.
Ich bin bei meinen Recherchen auch auf die Vereinbarung zur Informationssicherheit an den Hochschulen zwischen dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und eben den Hochschulen gestoßen. Was genau ist denn das? Was steht da drin und wofür ist es wichtig?
Es gab die Vereinbarung zur Informationssicherheit. Die haben die Hochschulen Mitte letzten Jahres mit dem Ministerium getroffen und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft definiert da eben Details zur Umsetzung von konkreten Schutzmaßnahmen am Hochschulen und im Gegenzug stellt das Ministerium auch Geld zur Verfügung. Bei der Vereinbarung zur Informationssicherheit war das jetzt eben Geld, damit jede Hochschule in NRW einen oder eine Informationssicherheitsbeauftragten einstellen kann, also so jemanden wie mich zum Beispiel. Und dann gab es jetzt auch noch die Vereinbarung zur Cybersicherheit, die Anfang 2024 in Kraft getreten ist. Da wurden die Schutzmaßnahmen, die die Hochschulen umsetzen sollen, noch mal ein bisschen weiter konkretisiert. Und es wird Geld für weitere Stellen an den Hochschulen zur Verfügung gestellt, das eben im Bereich Informationssicherheit ausgegeben werden soll.
Wenn man diese Stellen besetzt, besetzt man die denn dann mit Menschen aus der Informatik? Weil die Informationssicherheit ist ja, wie wir schon besprochen haben, ein bisschen weiter gefasst.
Da kommt es, glaube ich, auf die konkrete Ausgestaltung der Stelle an. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass vielleicht jemand eingestellt werden soll, der eher im Bereich IT-Sicherheit unterwegs ist, ein IT-Sicherheitsbeauftragter zum Beispiel, da ist ein IT-Hintergrund, würde ich mal sagen, durchaus förderlich. Aber wenn man sich andere Bereiche anschaut, zum Beispiel das Thema Business Continuity Management, das hatten wir oben schon mal beschrieben, das ganze Thema Geschäftsfortführung, dann ist das durchaus möglich, da auch aus einem anderen Bereich zu kommen und drauf zu schauen. Und auch zum Beispiel ein Informationssicherheitsbeauftragter kann auch eher so ein bisschen aus Projektmanagement-Sicht auf das Thema schauen. Also auch da muss man keinen richtigen IT-Hintergrund haben, auch wenn IT-Kenntnisse natürlich förderlich sind.
einige unserer HörerInnen, die ganz normale AnwenderInnen sind, also einfach NutzerInnen von Smartphones, Computern etc., denken sich jetzt wahrscheinlich, gut, klar, das sind alles wichtige Systeme. Teilweise ist das kritische Infrastruktur, die zum Ziel von Angriffen wird. Da ist es ja irgendwie auch klar, dass irgendwann mal eine Angreiferin ihr Glück versucht. Aber so mag die eine oder andere Person denken. Ich bin ja wahrscheinlich relativ sicher, denn ich bin ja nicht so wichtig. Also warum sollte bitte jemand mich angreifen? Was sagst du denn dazu?
Jede und jeder von uns hat ja ein Konto bei der Bank und wir nutzen auch ganz viel Online-Bezahlsysteme und damit ist man automatisch interessant. Also Angreifer versuchen da gerne reinzukommen. Und auch gerade wenn man sich Phishing-E-Mails anschaut, die werden ja in Massen versandt. Und wenn nur wenige drauf reinfallen, dann ist es immer noch erfolgreich für die Angreifer.
Wie kann man sich denn als, ich sag mal, ganz normaler Mensch schützen? Was sollte man da beachten? Hast du irgendwelche Tipps für unsere HörerInnen?
Ich würde mal gerne ganz grundlegend anfangen und das ist die Verwendung von sicheren Passwörtern. Ein sicheres Passwort sollte folgendermaßen aussehen. Wir haben auf jeden Fall mindestens 8 Zeichen, besser sind schon 12 und idealerweise nutzen wir dann Großschreibung, Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen. Und wir sollten auch nur ein Passwort pro Dienst verwenden. Das heißt, für jede Webseite, für jeden Online-Dienst ein eigenes Passwort. Man kann einen Passwortmanager nutzen, weil die kann man sich sicherlich nicht alle merken. Das würde ich da auch ganz dringend empfehlen. Und für Privatpersonen vielleicht noch die Empfehlung, dann auch die Passwörter, die dienstlich genutzt werden und die privat genutzt werden, zu trennen, damit man da nicht noch sein Unternehmen in Schwierigkeiten bringt.
Wo bekommt man so einen Passwortmanager?
Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten von Informationen. Dazu findet man zum Beispiel auch auf der Webseite des BSI, Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben einige Empfehlungen.
Und wenn ich jetzt das alles gemacht habe, also ich habe mir sichere Passwörter ausgedacht, dann bin ich sicher?
Dann wäre es noch besser, Multifaktor-Authentifizierung zu benutzen, überall, wo das möglich ist, da einfach noch auf mindestens einen zweiten Faktor umzusteigen, weil das erschwert eben den Angriff nochmal um ein großes Maß.
Für alle, die jetzt das vielleicht nicht genau wissen, was das ist, Multifaktor-Authentifizierung, kannst du es nochmal erklären?
Tatsächlich, glaube ich, kennen das sehr viele schon inzwischen, primär auch vom Online-Banking. Da sind wir schon wieder beim Beispiel Bank auch. Man gibt ja häufig dann sein Passwort ein, also erstmal seinen Benutzernamen und sein Passwort. Und dann bekommt man oft noch ein Passwort aufs Handy geschickt. Irgendwie bekommt man eine SMS, noch einen kurzen Kenncode, den man dann eintragen muss. Und das wäre eben der zweite Faktor. Auf die Art und Weise müsste eben ein Angreifer einerseits erstmal das Passwort kennen und zweitens auch noch im Besitz des Handys sein. Und das ist ja doch eher unwahrscheinlich. Und dadurch erhöht das die Sicherheit.
Also würdest du sagen, das sind so die beiden Top-Tipps, die man da eben umsetzen sollte?
Genau, absolut. Und was nie schadet, ist auch nochmal so eine gesunde Skepsis und Vorsicht im Alltag.
Wenn es jetzt HörerInnen geben sollte, die sich denken, das ist ja alles ganz interessant, aber ich weiß jetzt immer noch zu wenig, obwohl du mir jetzt einiges erklärt hast, wo kann ich denn noch mehr über Informationssicherheit erfahren?
Die Webseite des BSI bietet ganz viele verschiedene Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher und auch die Verbraucherzentrale stellt da einiges auf ihrer Webseite zur Verfügung. Ich würde aber auch gern nochmal auf ein Angebot der Hochschulen zurückgreifen und zwar gibt es secaware.nrw. Das ist ein Online-Selbstlernangebot zum Thema Informationssicherheit. Das wurde speziell für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Außerdem gibt es auch von einigen Hochschulen in Deutschland kleine Online-Games zum Thema Informationssicherheit. Die verlinken wir dann auch nochmal in den Shownotes und die sind auch unbedingt auszuprobieren.
Wenn jetzt trotz aller meiner Sicherheitsvorkehrungen doch mal was passieren sollte, also wenn ich zum Beispiel Opfer von Ransomware geworden bin, also meine eigenen Daten von einer dritten Person verschlüsselt worden sind, wo könnte ich mir dann am besten Hilfe holen?
Da ist es am einfachsten, sich einmal die Webseite des BSI anzuschauen. Das BSI hat eine digitale Rettungskette definiert, die damit beginnt, dass man eben Informationen sich auf der Webseite einholt. Aber es gibt auch eine Hotline, die Hilfe vermittelt. Und zwar zunächst Hilfe durch digitale Ersthelfer oder aber auch vielleicht gezielt durch Vorfallexperten, je nachdem, welche Schwere da eingetreten ist. Das ist meine Empfehlung.
Wie bist du denn eigentlich im Bereich Informationssicherheit gelandet?
Das war gar nicht abzusehen anfangs. Ich habe einen tollen Informatikunterricht in der Schule gehabt und habe mich dann eben für ein Informatikstudium entschieden. Und mir war die Vielfältigkeit der Berufsmöglichkeiten in der Informatik gar nicht so bewusst, als ich das gemacht habe. Also ich habe angefangen, Informatik zu studieren, weil ich es so interessant fand. Aber ich habe nicht gewusst, dass es so einen Job, wie ich den heute mache, überhaupt gibt. Zu dem Zeitpunkt kannte ich das nicht. Und man kennt auch heute, glaube ich, primär den Beruf des Programmierers so in der IT, in der Informatik. Aber das ist eben schon noch so, so viel mehr. Und es werden auch immer mehr Berufe, die sich so mit den Schnittstellenthemen beschäftigen. Also so eben Wirtschaftsinformatik an der Schnittstelle zur BWL oder zum Beispiel gibt es auch den Studiengang Mensch-Technik-Interaktion, wo man sich eben auch nochmal durchaus mit psychologischen Themen beschäftigt.
Und wie bist du dann auf den Bereich gekommen?
Im Studium hatte ich da schon mal einige Abschnitte und das ist schon insgesamt ein spannendes Thema für mich gewesen. Aber so richtig eingestiegen bin ich dann erst viel später, eben als ich eigentlich schon nach dem Studium gearbeitet habe und mich dann entschieden habe, mich da noch weiter zu vertiefen und mich konkret mit dem Thema zu beschäftigen.
Also hattest du so einen IT-Job oder wie hast du das gemacht?
Ich bin nach dem Studium direkt im Bereich Hochschule geblieben. Und ich habe während des Studiums eben immer schon an Hochschulen gearbeitet und habe mich dann auch gezielt entschieden, nach dem Studium in dem Bereich zu bleiben. Ich habe immer ein bisschen an der Schnittstelle gearbeitet, der IT zu anderen Themen in der Hochschule, ein bisschen im Bereich Digitalisierung kann man auch sagen. Und dann habe ich mich von da aus konkret für das Thema Informationssicherheit entschieden.
Jetzt machst du ja auch noch den Master in Cybersecurity. Warum das noch?
Den Master mache ich berufsbegleitend, einfach um auch nochmal zu schauen, was gibt's noch an Theorie und wie kann ich die Theorie vielleicht auch noch mit bei mir in der Praxis einbauen.
Also quasi so direkt aus der Forschung, aus der Wissenschaft direkt hier in die Nutzung einbringen.
Genau, genau. Das ist dann auch tatsächlich nochmal viel interessanter, wenn man nicht nur das reine theoretische Studium hat, sondern wenn man dann direkt immer so den konkreten Anwendungsbereich auch hat.
Gibt es denn noch irgendwas, das du unseren HörerInnen gerne mit auf den Weg geben würdest?
Ja, unbedingt. Ich möchte alle aufrufen, traut euch, euch mit dem Thema Informatik zu beschäftigen. Studiert Informatik. Es gibt eben auch so viele Studiengänge, die sich mit Schnittstellen von Informatik zu anderen Bereichen beschäftigen. Mensch-Technik-Interaktion habe ich schon angeschnitten. Aber es gibt auch andere Studiengänge, Wirtschaftsinformatik. Da findet man immer was, was einen interessiert. Oder aber, wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, schaut mal, welche Digitalisierungsprojekte es vielleicht gibt. Arbeitet damit, sagt ja und probiert es einfach mal aus. Ich bin mir ganz sicher, das wird Spaß machen. Und es ist so, dass wir einfach mehr Menschen mit guten Informatikkenntnissen brauchen und wir vor allem auch mehr Frauen mit guten Informatikkenntnissen brauchen. Darum macht das.
Das war die vierte Folge Informatik für die moderne Hausfrau, in der ich mit Sandra Mahr darüber gesprochen habe, wie vielfältig und interdisziplinär der Bereich der Informationssicherheit ist, welche Motivationen hinter Hackerangriffen stecken können und wie wir alle die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität unserer Daten besser schützen können. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte und hinterlasst eine positive Bewertung, um ihm damit zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Falls ihr das möchtet, habt ihr auch die Möglichkeit, die Produktion des Podcasts finanziell zu unterstützen, und zwar über die Plattform Steady. Alle Informationen dazu findet ihr auf informatik-hausfrau.de unter der Rubrik Unterstützen. Wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, könnt ihr das über Social Media tun. Auf Twitter, Blue Sky und Instagram findet ihr den Podcast unter dem Handle Informatikfrau, alles zusammengeschrieben. Wenn ihr selbst Informatikerinnen seid und gern mit mir im Podcast über ein Thema sprechen würdet, das euch am Herzen liegt, dann schreibt mir doch eine Mail an mail@informatik-hausfrau.de. Auch allen anderen HörerInnen steht dieser Kommunikationskanal natürlich für Feedback und Themenvorschläge zur Verfügung. Falls ihr Kontakt zu meinem Gast Sandra Mahr aufnehmen wollt, findet ihr dazu alle Infos in den Shownotes. Danke fürs Reinhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.